Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Immomate, deinem Immobilien-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dich immer noch für die Immobilienthemen interessierst und mit mir hier die nächsten paar Minuten gestaltest. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe heute mal ein Selbstexperiment gewagt, und zwar habe ich im Buch von Rainer Zittelmann Setz dir größere Ziele im letzten Kapitel gelesen, dass die NASA Forschungsprojekte betrieben hat zum Thema Mittagsschlaf und Leistungsfähigkeit. Fand ich super spannend. Demzufolge ein 40-minütiger Mittagsschlaf die Leistungsfähigkeit um durchschnittlich 34% anheben kann und die Aufmerksamkeit sogar um 100% verbessert wird. Also wie da nun genau die Studienlage ist, ist da nicht näher beschrieben, aber das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Und Forscher in Harvard fanden heraus, dass Testpersonen, deren Leistung im Laufe des Tages um ca. 50% abnahm, durch einen Mittagsschlaf von circa einer Stunde die Leistungsfähigkeit wieder voll hergestellt werden konnte. Also das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich bin ja nicht jemand, der sich großartig irgendwie zu einem Mittagsschläfchen hinlegt. Also ich brauchte das bisher nicht, ja. Aber trotzdem finde ich die Zahlen so beeindruckend, ja, und ich gucke natürlich immer, ja, wie kriege ich halt hier und da schon nochmal so ein bisschen mehr Optimierung in meinen Tag rein. Und das ist doch mal eine Geschichte, nach dem Mittagessen sich dann nochmal hinzulegen und und sich da wieder Leistungsfähigkeit zurückzuholen. Ich bin gespannt, wie es wirkt. Also ich kann ja mal darüber berichten. Meine große Herausforderung wird, glaube ich, sein, nicht zu lange zu schlafen, weil ich bin danach in der Regel so gerädert, dass ich dann gar nicht mehr in Gang komme. Deswegen so Powernaps sind okay. Die Herausforderung ist da immer auch einzuschlafen und halt die Gedanken irgendwie so ein bisschen zu beruhigen. Aber ich bin gespannt. Ich halte euch da mal auf dem Laufenden. Also es ist ein Experiment und das wage ich sehr, sehr gerne. Und so empfehle ich übrigens auch jedem, der Bücher liest, sich immer so mindestens 1-2 Sachen rauszusuchen, die er sofort umsetzt. Ja, und sowas zum Beispiel kann man ja sehr, sehr leicht testen und es mal versuchen nachzumachen und einfach mal sehen, wie es funktioniert. Ja, und nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Manche Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Also um irgendwas wirklich testen zu können, sollte man das schon mal 3 Monate ausprobiert haben. Wahrscheinlich in dem Fall geht es ein bisschen schneller, aber so grundsätzlich, wenn du neue Dinge in dein Leben integrierst, gib dir ein bisschen Zeit. Das dauert mitunter tatsächlich 3 Monate, teilweise auch länger, bis du halt diese ganzen Prozesse und die Routinen so etabliert hast, dass du wirklich eine Aussage darüber treffen kannst, ob es in deinem Alltag funktioniert oder nicht. Ja. Aber ich bewundere wirklich so Persönlichkeiten wie Warren Buffett oder Bill Gates, ja, die du hinlegen kannst, wo du willst, und die können immer sofort schlafen. Ja. Es ist ja sogar überliefert, dass Bill Gates neben irgendeinem Drucker geschlafen hat, während seine Mitarbeiter dort irgendwelche Dokumente ausgedruckt haben. Also das ist wirklich beneidenswert, wenn jemand diese Art von Schlaf hat. Ja, aber in dieser Folge, diese Woche, soll es gar nicht so sehr um das Thema Schlaf gehen. Das sollte mal nur so eine kleine Anekdote sein, womit ich mich gerade beschäftige. Ich hatte letzte Woche angedroht, wir schauen uns mal das Thema Verhandlungen im Immobilienbereich an, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch in der Folge hier nicht alles zu 100% abgebildet werden kann. Aber es ist halt einfach wichtig, dass wir uns mal das Thema Verhandlungen anschauen, einfach um einfach mal darüber zu reden, wie kannst du deine Verhandlungsfähigkeit verbessern, was ist Verhandlung überhaupt? Ich glaube, darüber geistern so viele Mythen rum und so viele falsche Handhabungen, dass es mir ein Bedürfnis ist, einfach auch mal darüber zu sprechen, wie ich Verhandlungen sehe, wie wir unsere Verhandlungen im Immobilienbereich machen. Weil ich denke, dass wir mittlerweile nach 3 Jahren durchaus auch behaupten können, dass das, was wir machen und wie wir es machen, so erfolgreich ist, dass wir Immobiliendeals bekommen und sie auch umsetzen. Ja, also ansonsten wären wir nicht in der Lage, in so kurzer Zeit so ein Portfolio aufzubauen. Und insofern glaube ich, ist das, was wir machen, halt schon auch richtig. Und ich denke, es lohnt sich auch mal darüber zu sprechen, weil Verhandeln, und da steigen wir gleich mal ins Thema ein, von den Rahmenbedingungen her in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird. Warum ist das so? Verhandeln ist ja nicht, dass du bekommst, was du willst, und dein Gegenüber nicht bekommt das, was er will. Und das ist das Grundprinzip des Harvard-Konzepts, und das ist das Grundprinzip von Verhandlungen, so wie ich das verstehe. Weil schau mal, im Markt ist es halt so, dass du ja auch nur die Chance bekommst zu verhandeln, wenn es eine gewisse Freiwilligkeit gibt. Ja, wenn jemand zum Beispiel ein Monopol hat oder der Einzige am Markt ist, der ein bestimmtes Produkt hat, dann gibt es darüber kaum Verhandlungen, weil das ist dann so ein Friss- oder Stirb-Ding. Ja? Und insofern brauchst du am Markt diese Freiwilligkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auf dem freien Markt beruht im Prinzip, ob eine Kooperation zustande kommt oder nicht, immer auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Und in einer Welt, ich sag mal, Deutschland, ne, ist natürlich nicht überall auf der Welt so, in Nordkorea zum Beispiel brauchst du mit der Freiwilligkeit wahrscheinlich nicht ankommen, aber überall dort, wo du so Rahmenbedingungen hast, wie wir sie hier vorfinden, bist du mehr oder weniger schon gezwungen zu verhandeln, weil die Freiwilligkeit an der Stelle auch dazu führt, dass dein Gegenüber die Wahl hat, mit dir zu arbeiten oder nicht. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, also überall dort, wo dein Gegenüber sagen kann, nö, keinen Bock drauf, ja, oder ein Vetorecht hat und jederzeit im Grunde genommen die Möglichkeit hat, vom Tisch aufzustehen, immer dann brauchst du sozusagen die Skills der Verhandlung, weil es einfach nicht mehr so ist, dass du bekommst, was du willst und dein Gegenüber nicht unbedingt das bekommt, was er möchte. Und das ist eben halt der Gegenstand von Verhandlungen, so wie wir das sehen. Du musst am Ende in der Lage sein, in jeder Verhandlung etwas von Wert zu kreieren. Und wenn du das halt nicht schaffst, dann kommt es einfach nicht zum Deal oder der Deal wird schlecht. Und genau das ist der Punkt, warum mir diese Folge auch so wichtig ist und warum ich lange an der Folge gebastelt habe, um zu gucken, wie präsentiere ich das. Wenn du nicht in der Lage bist, dein Gegenüber so zu überzeugen, dass ihr gemeinsam etwas von Wert erschafft, dann bringt es nichts, ja. Und spätestens, wenn es dann um Folgedeals geht oder um die Nachbetrachtung von Deals, ja, und jemand fühlt sich im Nachgang über den Tisch gezogen, dann hast du nichts gewonnen, dann kriegst du keine Folgegeschäfte, ergo auch keine Empfehlung. Das heißt also, du solltest in jeder Verhandlung ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, etwas von Wert zu kreieren, was nachhaltig ist. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es geht nicht darum, bei Verhandlungen jetzt hier eine Geheimwissenschaft draus zu machen. Ja, also ich habe da von ein paar Leuten erzählt, ja, und habe da teilweise auch ein paar Feedbacks bekommen, so nach dem Motto, bist du dir sicher, dass du das wirklich raushauen willst und so weiter, ne? Also da sind ja doch schon so ein paar Insights mit dabei und so, willst du nicht eher für dich behalten? Und da sage ich wirklich ganz klar nein, weil mir ist es lieber, jemand, mit dem ich zu tun habe, ist auch ein sehr guter Verhandler und hat verstanden, dass es um die Schaffung von Wert geht. Weil wenn jemand sehr egoistisch oder egozentriert nur auf seinen Vorteil bedacht ist und nichts von Wert erschaffen will, dann werde ich mit dem auch künftig nicht zusammenarbeiten, selbst wenn es bei diesem Geschäft mal zu meinen Lasten sozusagen gegangen ist. Aber wir haben hier nichts von Wert kreiert. Und wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der auch den Wert von Verhandlungen zu schätzen weiß, dann ist auch der daran interessiert, etwas von Bedeutung zu kreieren, was beiden Seiten hilft. Denn das, was in der Verhandlungswelt häufig sozusagen als gutes Ergebnis gewertet wird, ist halt der Kompromiss. Ja, der Kompromiss ist halt, wir treffen uns in der Mitte. Ja, und dazu mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, du willst mit deiner Freundin Urlaub fahren, ne? Einer will nach Hongkong, ja, und der nächste will, was weiß ich, nach Dubai. Ja, und man sagt halt irgendwie, okay, wir treffen uns in der Mitte und ja, dann bist du irgendwo aktuell in einem Krisengebiet unterwegs, ja. Das kann ja nicht das Ziel sein, ne? Irgendwo in der Mitte von der Karte irgendwo ein Kreuz zu machen und zu sagen, das ist jetzt der Kompromiss. Weil ein Kompromiss ist immer, 100% der Leute bekommen nur 50% von dem, was sie wollen, und das ist einfach mal scheiße. So, ne? Also das kann es nicht sein. Die Frage ist halt, warum willst du beispielsweise nach Hongkong, ja? Oder warum will deine Freundin möglicherweise nach Dubai? Und kriegt man diese Sachen nicht so weit gehandelt, dass beide zufrieden sind? Weil vielleicht geht's ja nicht nur um Hongkong, ja? Vielleicht geht's ja um einen allgemeinen Städtetrip und es muss jetzt nicht unbedingt Hongkong sein, wenn es deiner Freundin vielleicht um ein Shoppingerlebnis geht, was jetzt nicht unbedingt zwingend in Dubai sein muss. Das heißt also, da sollte man auch wirklich sehr genau hinterfragen, wo ist denn jetzt tatsächlich in der Verhandlung das eigentliche Interesse? Und genau das betrifft über die Maße auch Immobiliendeals. Weil wenn du einen Makler ansprichst oder einen Verkäufer ansprichst und hast erstmal dort eine Immobilie mit einem entsprechenden Kaufpreis, dann gibt es immer einen Grund, warum eine Person verkaufen möchte. Und das können ganz, ganz viele Gründe sein. Das kann zum Beispiel Geldsorgen sein, es kann sein, die Immobilie ist zu kompliziert, es kann sein, jemand möchte sich privat verändern, jemand möchte sich beruflich verändern, jemand kommt mit der Mieterstruktur dann nicht mehr klar, jemand hat Angst vor den politischen Rahmenbedingungen, jemand ist raus aus der 10-Jahres-Steuer steuerfrei frisst, ja, und hat jetzt irgendwie Angst, dass er das künftig gar nicht mehr steuerfrei verkaufen kann, was natürlich Quatsch ist. Aber ich sag mal, das sind ja alles Ängste, die irgendwo rumgeistern können und die dazu führen, dass jemand sich entscheidet, eine bestimmte, ja, also sich jetzt von einer Immobilie einfach zu trennen, ja. Oder jemand ist die Immobilie zu weit weg und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn du dort ein Angebot siehst und du hast erstmal den Makler als Gatekeeper vor dir oder hast das Glück, dass du direkt mit dem Eigentümer kommunizieren kannst, dann geht's nicht zwingend nur um die Immobilie. Und das solltest du halt im Hinterkopf haben, wenn du mit einer Person verhandelst. Du verhandelst dann nicht den Preis der Immobilie, sondern du verhandelst das entsprechende Interesse, warum eine Person sich genau jetzt von dieser Immobilie trennen möchte. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Grundvoraussetzung, um eine Verhandlung überhaupt starten zu können, ist, dass der andere dich als kompetenten Ansprechpartner wahrnimmt. Ja, also es ist ja heute häufig so, wir haben uns ja kürzlich auch mal von ein paar Mehrfamilienhäusern getrennt, das wisst ihr, hatte ich ja schon erzählt. Und da bekommst du Mails und du siehst halt wirklich, viele verwenden ja so Standardtexte, Standardanfragen, ja, und du liest die und denkst dir so, okay, mit dem gehst du auf jeden Fall in die nächste Runde, der macht einen kompetenten Eindruck. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass jemand mit dir auf Augenhöhe überhaupt verhandeln möchte. Das heißt also, wir reden hier vom Thema Kompetenz. Ja, wenn wir über das Thema Verhandeln reden, dann reden wir über Glaubwürdigkeit, Kompetenz, viele Soft Skills und so weiter und so fort. Das heißt also, dieses ganze Thema Verhandeln tangiert so viele Randthemen, mit denen du dich beschäftigen solltest. Aber das, worüber wir hier heute sprechen können und auch, ja, wahrscheinlich nur schaffen, ist das Thema Kompetenz. Das heißt also, wenn einer, der dich noch nicht kennt, das erste Mal mit dir zu tun hat, wie schaffst du es, deine Kompetenz so rüberzubringen, dass der andere dich für einen vertrauenswürdigen Geschäftspartner hält? Ja. Das heißt also, der hat ja im Prinzip erstmal gar keine andere Möglichkeit, als den Erstkontakt zu bewerten. Ja, wir gehen mal davon aus, du schreibst auf eine Online-Anzeige erstmal eine E-Mail. Und die Grundvoraussetzung dafür, dass der andere dich ernst nimmt, ist erstmal, dass es eine fehlerfreie E-Mail ist. Ja, also wenn da 5 Rechtschreibfehler drin ist und der Satz nicht gerade aus ist und du nicht wirklich im ersten Satz gesagt hast, dass du nicht Muttersprachler bist, dann hast du an der Stelle schon mal ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, wenn du es nicht mal hinkriegst, ein paar Zeilen dahin zu pinseln, ja, die fehlerfrei sind, dann kannst du nicht erwarten, dass der andere dich sofort ernst nimmt. Ja, das heißt also, deine wahrgenommene Kompetenz an der Stelle ist schon mal ein bisschen minimiert. Also denk daran, wenn du eine Mail schreibst oder wenn du den Hörer in die Hand nimmst, dass du dich gerade beim Erstkontakt immer so verhältst, dass der andere auch merkt, okay, der ist verbindlich und den kannst du tatsächlich auch ernst nehmen. Ja, und gib dem anderen die Möglichkeit, deine Kompetenz überhaupt einschätzen zu können, weil der Fakt ist ja, wenn du irgendwo kalt anrufst oder dich kalt meldest, dann hat die andere Person ja nur wenige Anhaltspunkte, dich einschätzen zu können. Das heißt also, die Mail mit dem Text ist schon mal ein Baustein. Dann ist es zum Beispiel bei uns auch so, dass wir erstmal anfangen, auch ein Gegenüber zu googeln. Ja, und du hast heute so viele Möglichkeiten, die Menschen auch kennenzulernen, dass du die tatsächlich auch nutzen sollst. Ja, also zum Beispiel beim Mitarbeiter Einstellungsgespräch von uns, ja, da gucke ich mir natürlich die Socials an, ja, Facebook, Instagram und so weiter, LinkedIn, Xing und gucke halt, wie die Person da vertreten ist und google die Person auch mal. Das heißt also in dem Fall, wenn du ein Objekt ankaufen möchtest, gibt der anderen Person doch mehr Gelegenheit, etwas über dich zu erfahren. Und dazu zählen zum Beispiel, ne, ein Instagram-Account, Facebook-Account, eine eigene Webseite, vielleicht hast du sogar einen Blog und so weiter. Zumindest aber, dass dein Gegenüber einschätzen kann, bist du jemand, der zuverlässig Immobilien ankauft. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil er so einfach ist. Ja, wenn der andere sieht, okay, der macht das nicht zum ersten Mal, ja, oder der weiß, was er tut und dort schon ein paar Referenzprojekte da sind, ist doch wunderbar. Und selbst wenn du keine Referenzprojekte hast, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, gib dem anderen trotzdem die Möglichkeit, irgendwas über dich zu erfahren. Du machst es dem Gegenüber extrem leicht, dich auch in eine entsprechende Schublade zu stecken. Und wir machen das, die Stereotypenbildung, wir machen das ständig. Der erste Eindruck, ein paar Millisekunden genügen, um sozusagen sich ein Bild von dir zu machen, was sich erstmal sozusagen manifestiert. Und das wieder aufzubrechen, das ist dann sozusagen mit Anstrengung verbunden. Das heißt also, wenn der erste Eindruck beim Gegenüber schon mal passt, dann hast du schon mal richtig gute Karten. Ja? Also findet man etwas über dich. weiß man, dass du Immobilien kaufst. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo viele immer sagen, Mensch, wie machst du das, dass ihr so viele Immobilien angeboten bekommt und so weiter, ne? Ich finde immer nichts. Ja, kannst du mir da irgendeinen Tipp geben? So, der Haupttipp ist eigentlich, kann man etwas über dich erfahren irgendwo und weiß, dass du überhaupt Immobilien kaufst? Stichwort Ankaufsprofil, Stichwort zum Beispiel eine Webseite, wo drauf steht, ich suche Immobilien. Hast du eine Visitenkarte, wo drauf steht, dass du Immobilien suchst? Erzählst du im Freundes- und Bekanntenkreis, dass du suchst? Wenn du niemandem erzählst, dass du Immobilien kaufst, kannst du auch nicht erwarten, dass die Leute dir Immobilien zutragen. Ja, und genauso ist es halt auch, wenn du auf ein Inserat beispielsweise reagierst. Ja, wenn man dort relativ leicht erkennen kann, auf der Verkäuferseite, dass du jemand bist, der das auch wirklich möchte, ja, der auch nach außen kommuniziert, dass er Immobilien sucht, dann ist die Einstiegshürde für denjenigen schon mal extrem gering, ja. Der geht dann davon aus, du hast es schon mal gemacht, der weiß, dass du, wie du Finanzierung bekommst, der weiß halt, dass du in der Lage bist, solche Projekte umzusetzen. Das macht es dir in der Kommunikation extrem leicht, weil du direkt zur Sache kommen kannst. Du brauchst, dein Gegenüber braucht sich keine Sorgen machen, ob du nicht kurz vorm Notartermin den Schwanz einziehst und dich vom Acker machst und der nie wieder was von dir hört, sondern der weiß genau, wenn der anderen Interessenten absagt, um mit dir den Weg weiterzugehen, dass du das Ding auch umsetzt, ja. Also insofern weiß man, dass du Immobilien kaufst, ja, und traut man dir zu, dass du auch dieses Projekt umsetzen kannst. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ja, also weiß man, dass du in der Lage bist, das, was du dort ankaufen möchtest, auch tatsächlich umzusetzen. Und da merkst du tatsächlich in einer sehr frühen Phase, wenn du jetzt auf der Verkäuferseite bist, wie bei uns kürzlich, ob jemand sozusagen ja nicht nur rumeiert und mal antestet, ja, sondern ob jemand wirklich bereit ist, verbindlich zuzusagen. Ja, und da scheitert es bei ganz vielen. Also ich kann sagen, dass ungefähr 90% derjenigen, die bei uns per Mail angefragt haben, sich kein zweites Mal gemeldet haben. Ja, und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Weil wenn ich mich für eine Immobilie interessiere, wenn, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen in der Anzeige schon grob passen, ja, und Kaufpreis, Größe und so weiter, das sind die groben Rahmenbedingungen, ein paar Fotos, Zustandsbeschreibung und so weiter. Mehr brauchst du ja auf der Ankäuferseite erstmal gar nicht für eine Ersteinschätzung. Und wenn dann jemand nicht in der Lage ist, nochmal auf eine Mail zu reagieren, dann zeigt das auf der einen Seite mir als Verkäufer, wenn der irgendwann nochmal nach ein paar Wochen anfragt, vergiss es, ist unverbindlich, hab ich gar keinen Bock mehr, meine Zeit da reinzusenken. Und das ist letztendlich als Hack für dich jetzt mal so ein kleiner Insider. Und ich zitiere da gerne mal Woody Allen, der gesagt hat, 90% des Erfolgs bestehen darin, überhaupt aufzutauchen. Ja, und in dem Fall ist es so, dass wenn du irgendwo anfragst und nochmal eine Folgemail schreibst oder auf eine Verschwiegenheitsvereinbarung reagierst, dass du schon so viel weiter bist als ganz viele andere, die überhaupt gar nicht diesen weiteren Schritt gehen. Und das ist halt der Punkt, ja. Und wenn du diese Verbindlichkeit ausstrahlst, dann wirkst du auf jeden Fall sehr viel kompetenter. Und wenn man weiß, dass du Immobilien kaufst, dann ist die halbe Miete aus meiner Sicht schon gemacht. Und das alles hat ganz, ganz viel mit Verhandlungen zu tun, weil, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, es geht nicht in erster Linie um den Preis. Es geht darum, warum jemand eine Immobilie verkaufen möchte. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass jemand auf der Verkäuferseite dir die Kompetenz zuschreibt, dass du in der Lage bist, das Projekt umzusetzen. Deswegen beschäftigen wir uns, wenn wir über das Thema Verhandlung sprechen, auch immer mit dem Thema Kompetenz. Ja? Also sorg dafür, dass deine Kompetenz nach außen hin immer sehr, sehr hochwertig wirkt, weil dein Gegenüber kann nur das bewerten, was der sieht. Der weiß nicht, ob du kompetent bist. Der kann das nicht einschätzen. Das kannst du übrigens auch du bei anderen Personen nicht. Du kannst nicht sachgerecht bewerten, ist jemand kompetent und hat er was drauf oder nicht. Das heißt also, du solltest dafür sorgen, dass die Einstiegshürden, etwas über dich zu erfahren, sehr, sehr gering sind, ja, sodass deine wahrgenommene Kompetenz an der Stelle steigt. Ja, also wenn du irgendwo noch Bilder bei Facebook rumgeistern hast, wie du auf einer Party dich mal so richtig schon abgeschossen hast, ja, und am besten noch irgendwo hinterm Baum hängst, löschen, weil andere können das auch über dich finden und das möchtest du nicht sehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, deine wahrgenommene Kompetenz an der Stelle immer im Blick zu behalten, sodass dein Gegenüber denkt, mit dem gehen wir den Weg weiter. Okay, wie kannst du dann noch Kompetenz zeigen? Ja, jetzt haben wir schon über die Außenpräsentation von dir gesprochen, aber wie kriegst du es halt hin, dass du auf den anderen kompetent wirkst, wenn du jetzt beispielsweise den am Telefon hast oder wenn du in einem persönlichen Gespräch bist? Und da machen wir mal einen ganz kurzen Schlenker zur Gestaltpsychologie. Das kannst du jetzt hier im Podcast natürlich nicht sehen, aber unser Gehirn ist ein magisches Wunderwerk, ja. Und wir sind in der Lage, und wenn du Filmliebhaber bist, so wie ich, ja, dann wirst du das häufig feststellen, bis auf die Serie 24, ja, die in Echtzeit war. Aber sind ja Filme, Serien und so weiter so gemacht, dass du nicht immer hundertprozentig am Protagonisten dran bist, ja. Also wenn es zum Beispiel irgendeinen Roadtrip gibt oder sowas, ne, in einem Film, dann bist du ja nicht die ganze Zeit mit einem Protagonisten im Auto. Ja, du siehst, wie der losfährt und irgendwann kommt er an und du weißt ganz genau, in der Zwischenzeit hat er 20 Stunden abgerockt. Da sind wir im Bereich der Gestaltpsychologie. Das heißt also, unser Hirn ist in der Lage, und diese Linienexperimente zum Beispiel beschreiben das auch sehr schön, ja, also wenn du zum Beispiel so Kugeln hast, die so eine kleine Einkerbung haben, so eine Kucheneinkerbung, und wenn du die entsprechend anordnest, dann sieht das aus wie ein Dreieck. Und das ist eben halt die Magie unseres Gehirns. Wir sind in der Lage, fehlende Puzzleteile zu befüllen. Und warum ist das so wichtig, wenn es um das Thema Verhandeln und das Thema Kompetenz geht? Wenn du also bestimmte Merkmale zeigst, die die wahrgenommene Kompetenz an der Stelle steigern, dann macht unser Hirn sozusagen den Vervollständigungseffekt, ja, indem es sagt, okay, dieser Anhaltspunkt spricht dafür, dass die Person kompetent, ergo vertrauenswürdig, ergo wir können das Geschäft gemeinsam machen, ist, und vervollständigt sozusagen den Punkt der Vertrauenswürdigkeit. Und da greifen wir uns jetzt mal einen Punkt raus, und zwar das Thema hohe Erwartungen wecken, positiv in die Verhandlung reingehen. Man hat also im Experiment herausgefunden, dass wenn du mit einer Aufgabe betraut wirst, ja, und du auf der einen Seite gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier ein total realistischer Typ, ich will jetzt hier überhaupt gar nicht übers Ziel hinausschießen, ich gehe davon aus, dass ich so ein mittelmäßiges bis schlechtes Ergebnis erziele, und am Ende des Tages tritt auch genau das ein, du erzielst ein mittelmäßiges bis schlechtes Ergebnis. Könnte man sagen, okay, wunderbar, du hast ein Ergebnis adäquat vorausgesagt, du bist der Held. So ist es aber nicht. Wenn du dich hinstellst und sagst, das wird auf jeden Fall eine richtig mega coole Sache, ich werde hier ein richtig cooles Ergebnis abgeben, und das Ergebnis ist trotzdem nicht so sehr gut geworden wie im ersten Beispiel, dann hat die Person dich trotzdem als kompetenter wahrgenommen, weil du ihr ein gutes Gefühl gegeben hast. Das heißt also, hohe Erwartungen zu wecken und positiv an ein Thema ranzugehen, sorgt immer dafür, dass eine andere Person dich als kompetenter wahrnimmt. Und da sind wir wieder beim Gefühl der Sicherheit, was du in Verhandlungen vermitteln solltest. Das heißt also, wenn du da stehst und mit dem Gegenüber sprichst, dann lass niemals einen Zweifel daran, dass du das Ding umgesetzt kriegst und dass du diejenige Person bist, die sich auch an ihr Wort gebunden fühlt. Damit wächst du im Prinzip halt die entsprechend hohen Erwartungen, und der Kompetenzzuschreibungsprozess beim Verkäufer findet statt. Das heißt also, man geht davon aus, dass mit dir den Weg weiterzugehen auf jeden Fall sinnvoll ist, während eine andere Person, die die ganze Zeit irgendwie an der Fassade rumdoktort oder was weiß ich, schon mal sagt, ja, ich bin mir nicht so sicher mit der Finanzierung, ist ja doch ein bisschen teuer und so, ne? Also dieses typische Bazarhandeln, ne? So ein bisschen rumfeilschen am letzten Euro und so weiter. Wenn du das im Immobilienbereich machst und der Verkäufer hat die Wahl, geh davon aus, dass er den Weg nicht mit dir weitergeht. Ja, also insofern, wenn du am Anfang die hohen Erwartungen wächst, dass das mit dir auf jeden Fall entspannt klappen wird, ja, dann ist die Einstiegshürde für den Verkäufer extrem gering. Wenn du im Verlauf des Prozesses noch was feststellst, ja, die Unterlagen geprüft hast und du kannst am Ende des Tages hier und da noch, sagen wir mal, ein paar Abstriche geltend machen, die der Verkäufer auch nachvollziehen kann. Ja, also nicht hingerotzt der Preis, das ist das, was ich bezahlen will, sondern dem Verkäufer das erklärst, warum, weshalb, wieso. Dann ist dahinter eine entsprechende Plausibilität auch vorhanden, sodass der Verkäufer sagt, okay, wenn die Person, ja, die ich sowieso schon für kompetent und glaubwürdig halte, mir diese Argumente liefert, dann vertraue ich der. Ja, und dann gehe ich auch möglicherweise eine Preisreduzierung mit. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel den Punkt angesprochen, wenn ein Makler für dich verhandelt als Puffer, der hat diesen ganzen Prozess im Vorfeld, den du jetzt noch durchlaufen musst, also sprich Vertrauensaufbau und so weiter, den hat der schon durchlaufen. Und wenn der Makler sich für dich ins Zeug legt und für dich mit dem Verkäufer verhandelt und sagt, genau der Typ ist genau der Richtige, und egal, wenn ich jetzt noch 3, 4, 5 Monate nach einem neuen Käufer suche, wir werden keinen besseren finden als den, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer dem Makler glaubt, sehr, sehr hoch, weil der hat diesen ganzen Vertrauensaufbauprozess schon durchlaufen. Deswegen Makler, ich bleib dabei, Riesenfan. Und insofern kannst du diesen Effekt natürlich auch für dich zunutze machen, ja, indem du dich gegenüber beispielsweise einem Makler, wenn der dazwischen geschaltet ist, so positionierst, dass der Makler letztendlich als Übersetzer zum Verkäufer dem dieses Gefühl vermitteln kannst, was du ihm gegeben hast. Deswegen, die Leute, die vergessen in der Regel, was du denen erzählt hast. Ja, aber sie vergessen niemals, welches Gefühl sie dabei hatten. Ich meine, klar, wenn du irgendwann mal ins Vertragliche gehst und so weiter und so fort, ja, und am Ende des Tages der Deal zustande kommt, dann sind irgendwann mal die Hard Facts natürlich auf dem Tisch und da geht es natürlich um die entsprechenden Sachen. Aber am Anfang, um die Einstiegshürde überhaupt hinzukriegen, einen Deal zu bekommen, ist es ganz, ganz wichtig, dass dein Gegenüber davon ausgeht, dass du definitiv der Richtige bist, um den Job umzusetzen. Und deswegen ist das ganze Thema Erwartungen auch irre wichtig. Ja, es ist einfach irre wichtig, weil wenn du jemand bist, der schon rummosert, dann hat man doch letztendlich schon mal gar keine richtige Lust, mit dir da auch den Weg weiterzugehen. Weil wenn du jetzt schon so anfängst, an jeder Kleinigkeit rumzukritisieren, was ist es denn erst, wenn du dann in die Tiefenprüfung gehst? Ja, das wird dann nur noch stressig. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wie Menschen überhaupt Entscheidungen treffen. Ja, es ist so, dass, kommt aus der Menschheitsgeschichte, ne, Reptilienhirn und so weiter, dass Menschen nicht danach trachten, oder andersrum, Menschen versuchen immer, Schaden von sich wegzunehmen. Ja, das heißt also, der wichtigste Faktor einer Verhandlung ist eigentlich gar nicht so sehr etwas zu gewinnen, sondern nichts zu verlieren. Ja, und das macht in der Vorbereitung beim Thema Verhandeln einen fundamentalen Unterschied. Weil wenn du einem Gegenüber immer wieder das Gefühl gibst, da könnte noch was kommen. Ja, du ziehst den Deal jetzt durch, ja, aber dann misst du nochmal die Wohnfläche nach und sagst halt, Kaufvertrag stand das drin, ne, und jetzt ist halt irgendwie weniger Wohnfläche vorhanden und so, ne, du willst auf jeden Fall da nochmal jetzt, ne, also wickelst den Vertrag rück ab und so, drohst und machst und tust, was auch immer. Es gibt ja da tausend Sachen, die da letztendlich passieren können in so einem Zusammenhang. Aber das hat natürlich auch ein Verkäufer im Blick. Das heißt also, bist du jemand, der einem Verkäufer die Angst nehmen kann? Ja, wir versuchen also immer, Schaden von uns fernzuhalten. Ja, frag mal die Leute beispielsweise, bevor sie Angst haben. Ja, die können dir 10, 15, 20 Dinge sofort nennen, vor denen sie Angst haben und was sie am liebsten vermeiden würden. Aber frag mal die Leute, worüber freust du dich? Was macht dir richtig Spaß? Ja, was könntest du jeden Tag machen? Da müssen die schon echt überlegen. Ja, und das ist halt einfach die Menschheitsgeschichte, ne? Wenn wir früher irgendwo durch den Dschungel gelaufen sind, ja, im Urwald, da war es halt fundamental wichtig, dass wir auf Gefahren hingewiesen wurden, ja, weil Gefahr immer Tod bedeutet, ja, also bist du umgeknickt bei irgendeinem Ast oder sowas, hast dir den Fuß entzündet, zack, tot, ne, gab ja keine Antibiotika, ne, oder hinterm nächsten Hügel ist eine Säbelzahntigerherde, geh da mal lieber nicht lang, das musstest du wissen, weil ansonsten bist du da reingegangen, tot, ja, bist irgendwo hingelaufen, hast dich verlaufen, anderes Stammesgebiet, Pfeil im Rücken, tot, ja, es war ja früher alles immer sofort existenziell und unser Gehirn hat diesen Umstand immer noch nicht in die Neuzeit übertragen, weil, sagen wir mal, in zivilisierten Ländern, wo ist heutzutage denn noch irgendwas sofort lebensbedrohlich? Ja, aber genau nach demselben Prinzip funktionieren ja auch Nachrichten. Ja, etwas blinkt im Handy, ne, oder Tagesschau, ne, ist ja auch zu über 90% alles nur negative Nachrichten, ne? Einfach weil das Aufmerksamkeit generiert. Das ist das, so wie der Mensch immer noch tickt, ne? Da kommt nicht irgendwo in den Nachrichten, Flug 327 von Frankfurt nach New York ist sicher gelandet. Ja? Kommt nicht. Kommt ja nur die Nachricht irgendwie, Flug ist abgestürzt. Ja? Also insofern, das solltest du im Hinterkopf haben, wenn du verhandelst, weil in erster Linie geht es erstmal darum, dass du nicht die ganze Zeit für dich wirbst, ja, sondern dass du deinem Gegenüber erstmal signalisierst, dass er mit dir keinen Fehler macht. Ja? Also überleg dir im Vorfeld die ganze Zeit, was macht dich zu einer schlechten Wahl? Naja, und wenn du beispielsweise aussiehst wie 17, ja, der noch nie irgendwo einen Immobiliendeal gemacht hat, wenn du also gesegnet bist mit junger, frischer Haut, überleg dir vielleicht, ob der Gegenüber nicht vielleicht denkt, oh, ist der nicht vielleicht ein bisschen jung oder so, ne? Also meint er das überhaupt ernst? Ich meine, es gibt ein ganz einfaches Mittel, um dem die Angst zu nehmen. Ja, schick ihm Kontoauszug, wo 5 Millionen drauf sind. Gar kein Problem. Der nimmt dich sofort ernst. Ja, also insofern, aber frag dich an der Stelle einfach, was macht dich möglicherweise zu einer schlechten Wahl? Ja, und versuche das sozusagen auszumerzen, beziehungsweise das in die Gefahrenanalyse sozusagen mit einzubeziehen. Und wenn du diese Hürde erstmal hinter dich gebracht hast, dann hast du auch ein bisschen mehr Ruhe sozusagen, um einen Deal zu prüfen oder einen Abschluss zu bringen. Weil wenn erstmal jemand ein gutes Gefühl mit dir hat, ja, dann findet das statt, was man in der Politik zum Beispiel den Wiederwahlbonus nennt. Du bist dann schon mal da, du bist schon mal im Boot, du warst immer freundlich, ja, du warst vorm Termin duschen, hast dir die Zähne geputzt, ne? Hast niemanden umgebracht auf dem Weg zur Verhandlung, ja. Und so ist es in der Politik ja genauso, ne? Weswegen sind denn zum Beispiel Kohl und Merkel so lange auch an der Macht gewesen? Den Leuten ging es doch nicht schlecht, ja. Die hatten ihre Häuser, die hatten ihre Toilettenpapier sogar in der Corona-Krise. Erstaunlicherweise hatten wir genügend Toilettenpapier, ja. Es gab genug zu essen, ne? Also Leute hatten ein Dach über dem Kopf. Es ging uns doch allen nicht schlecht, ja. Und mit einer neuen Person weiß man doch überhaupt gar nicht, wie es weitergeht, ja. Und diesen Angstvermeidungsmechanismus, den kannst du dir zunutze machen, indem du dem Gegenüber das Gefühl gibst, das passt mit dir schon alles, das wird schon alles funktionieren. Und dein Gegenüber sagt, ah, wenn jetzt eine neue Person reinkommt, dann muss ich ja diesen ganzen Prozess nochmal durchmachen. Darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Ich weiß ja nicht, was ich kriege. Mit dem Typen, der hier vor mir steht, den kann ich schon so mal grob einschätzen, ne? Und mit dem gehe ich den Weg jetzt erstmal weiter, bevor ich irgendwie ein neues Experiment wage. Und das ist halt der Punkt. Menschen treffen Entscheidungen vorrangig, um Angst zu vermeiden, um Gefahren von sich fernzuhalten und nicht um Freude und Spaß zu erleben. Ja, das macht einen fundamentalen Unterschied in der Vorbereitung, insbesondere auch was sozusagen deren Argumente angeht. Ne? Also es gibt den Harry Becksmith, der hat dazu ein schönes Zitat gebracht, versuche nicht eine gute Wahl zu sein, ja, sondern eliminiere alles, was dich potenziell zu einer schlechten Wahl macht. Ja? Macht also einen großen Unterschied in der Vorbereitung. Wie kannst du dann zum Beispiel die Angst nehmen? Ne? Da sind wir wieder beim Punkt, hohe Erwartungen und Zuversicht zeigen. Ja? Der psychologische Effekt, der dahinter steckt, ist der Confirmation Bias. Ja? Das heißt also, wir sträuben uns ja gegen Neues. Ja? Also klar, du hast natürlich Leute, die Neues mit offenen Armen empfangen, ja, und die ständig immer irgendwie neuen Input brauchen, aber generell tickt der Mensch eher so, dass er erstmal bestätigt bekommen möchte, was er sowieso schon kennt, ja, und diese Stereotypisierung gilt's auf jeden Fall erstmal zu bestätigen. Das heißt also, wenn du jemand bist, der um eine Immobilie verhandelt und du hinkommst und diese Zuversicht halt zeigst, dass es mit dir auf jeden Fall klappen wird, dann geht dein Gegenüber erstmal davon aus, dass das stimmt. Ja? Und das ist halt der Mechanismus des Confirmation Bias. Und wenn du das weißt, dass du nur diese paar magischen Worte sagen musst, um dein Gegenüber in Sicherheit zu wiegen, dass das mit dir schon klappt, ja, dann bist du schon mal ganz, ganz viele Schritte weiter. Ja, und damit bist du nicht Teil irgendeines Problems, sondern du bist Teil der Lösung für den Verkäufer geworden, weil der will ja seine Immobilie verkaufen. Der wird ja in der Regel nicht gezwungen, seine Immobilie am Markt zu platzieren, sondern es gibt ja einen Grund, warum er das möchte. Ja, und wenn du jemand bist, der diese Zuversicht halt zeigt, dann bestätigst du im Prinzip den Wunsch des Verkäufers, weil der will ja nicht noch mehr Probleme haben. Der will ja im Prinzip nur eine Lösung und der braucht ja auch nur einen Käufer und im Zweifelsfall dich. Ja, das heißt also, wie nimmst du Menschen die Angst und wie zeigst du Zuversicht, indem du den Leuten einfach mal sagst so, entspannen Sie sich, ich mache das nicht zum ersten Mal, ich bin super in dem, was ich tue, das ist genau mein Objekttyp, das habe ich, ich weiß genau, wie die Schritte sind, Sie lehnen sich zurück, ich mache alles mit dem Makler zusammen, ich besorge mir die Unterlagen, im Zweifel sogar selber, relax, lehnen sich zurück, ich kümmere mich und sage Ihnen Bescheid, wenn wir zum Notar gehen können, ja. Und das ist halt so der Punkt, ne? Wenn du deinem Gegenüber so kommst, und wir kommen nochmal auf den Punkt Täuschung, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist mir auch wichtig, ne, dass wir hier über den Normalfall reden, dass du schon weißt, was du tust, ja, und nicht, dass du irgendeine Pappnase bist, die rumrennt und ihre erste Immobilie kauft und erstmal dem Verkäufer irgendwas vom Pferd erzählst, ja, also mach dich nicht größer, als du bist, bleib immer bei der Wahrheit, weil da zitiere ich mal Bernd Stromberg, wenn sich ein Zwerg hohe Schuhe anzieht, dann ist er trotzdem noch ein Zwerg, obwohl er größer wirkt, ja, also insofern diese Transparenz und diese Offenheit deinem Gegenüber, die wird sich immer positiv auszahlen. Das heißt, also mach dich nicht größer, als du bist, sondern bleib bei der Wahrheit, weil auch das, ja, kann man sehen. Man kann sehen, ob du dem gegenüber irgendwas vormachst oder ob du sehr transparent bist, ja, was du kannst und vor allen Dingen auch, was du nicht kannst, weil der Verkäufer geht dann den Weg trotzdem mit dir, weil du diese Zuversicht zeigst, dass du es dann trotzdem hinkriegst. Ja, also insofern bleib aber auf jeden Fall immer bei der Wahrheit. Und zeig halt einfach bezüglich deiner Kernkompetenz, nämlich dass du in der Lage bist, dieses Immobilienprojekt umzusetzen, zeig da einfach gar keine Bescheidenheit, ja. Nimmst du den Leuten halt auch die Angst, ja, indem du einfach sagst, okay, komm, ich krieg das auf jeden Fall hin. Selbst wenn du es als Anfänger noch nicht mal durchgezogen haben solltest, kannst du dich aber immer hinstellen und sagen, ja, aber das sind die Schritte. Ich habe jetzt hier vielleicht noch nicht meine 20 Deals gemacht, aber ich habe einen guten Steuerberater an der Hand. Mein Großcousin, der ist Architekt, ja, oder Sachverständiger. Natürlich bei der Wahrheit bleiben, ne? Also ansonsten suchst du dir einen Kumpel, der das kann, ne? Und nimmst dir halt mit zum Termin, ne? Und sag halt irgendwie, okay, du hast es vielleicht noch nicht gemacht, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Erfahrung kaufst du dir an der Stelle jetzt ein. Das heißt also, selbst wenn du diese Sacherfahrung, ja, und eine Objektprüfung noch nie gemacht hast, aber jemanden dabei hast, ja, dann signalisierst du dem gegenüber diese Verbindlichkeit, ja. Und wenn du selber schon mal ein paar Dinge gemacht hast, ja, dann präsentier dich einfach auch so, als hättest du schon mal so ein paar dieser Geschäfte gemacht und sei halt einfach nicht bescheiden. Ja, du kannst bescheiden sein in Bezug auf, was weiß ich, deine Kochkünste oder deine Fahrkünste, aber sei niemals bescheiden in Bezug auf das, was du da vorhast, nämlich deine Kernkompetenz, und das ist in dem Fall Immobilien kaufen. Ja, und selbst wenn du es nur zur Altersvorsorge beispielsweise machen willst, zeig dein Gegenüber, dass du das kannst, beziehungsweise dass du in der Lage bist, dein Team so zu strukturieren, dass du das umsetzen kannst und nicht kurz vorm Ziel dann am Ende des Tages die Kurve kratzt und der Verkäufer wieder von vorne anfangen muss, ja. Jetzt haben wir viel über die Rahmenbedingungen von Verhandlungen gesprochen. Das war viel, ich weiß, aber als Einleitung für sozusagen dann ans Eingemachte war das wirklich extrem wichtig, weil ich denke, wenn du diese Grundvoraussetzungen nicht erfüllst, ja, also in den Augen des Verkäufers oder Maklers nicht kompetent erscheinst, nicht die Zuversicht vermittelst, eher Angst ausstrahlst, dann hast du die Grundvoraussetzung dafür, dass der Deal mit dir stattfindet, schon mal verkackt. Ja, und insofern braucht man über die ganzen Techniken überhaupt nicht reden, ja, weil wenn du das Ankern, wenn du die Butner, wenn du sonst welche Verhandlungstechniken und so weiter kennst, ja, dann bringen die dir an der Stelle nichts, ja. Ich höre auch ganz oft, kannst du mir nicht mal irgendwie ein paar coole Floskeln rüberwerfen und so weiter, die ich dann dem Verkäufer präsentieren kann. Das bringt am Ende des Tages nichts, ja. Nur weil du ein paar coole Sprüche auf Tasche hast, ändert das nichts daran, dass du vielleicht noch irgendwelche Sauffotos auf Facebook hast oder sowas. Also wenn du diese Grundvoraussetzungen nicht erfüllst, dann bringen dir auch die besten Verhandlungsskills nichts. Und wenn du vor allen Dingen diese Haltung nicht verinnerlicht hast, dass dein Gegenüber genauso ein Interesse daran hat, etwas von Wert zu schaffen wie du, dann kannst du auch die beste Verhandlung vergessen, aus meiner Sicht. Ja, also es sollte immer darum gehen, etwas von Wert zu erschaffen. Deswegen bin ich ein Riesenfan davon, dass so viel Menschen wie möglich einfach gute Verhandler sind. Ja, weil die einfach dann im Blick behalten, dass es hier um die Schaffung von Werten geht. Ja, aber wir gehen jetzt trotzdem nochmal auf eine Sache ein, die bei der Verhandlung extrem hilfreich ist. Und die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und zwar das Thema Ankern. Beim Ankern geht es halt darum, dass du eine Zahl auf den Tisch wirfst. Wir bleiben jetzt mal bei Immobilien und bei Preisverhandlungen. Es gibt noch so viele andere Verhandlungen, Urlaubszielgestaltung, was weiß ich, wer zieht welche Klamotten an. So, wir bleiben mal bei der Preisverhandlung bei Immobilien. Da ist das Thema Ankern extrem machtvoll, weil es da ein Experiment gibt mit dem sogenannten Glücksrad. Kahnemann und Tversky, auf die das Forschung mit dem Glücksrad zurückgeht, die haben herausgefunden, dass eine Zahl, wenn sie erstmal auf dem Tisch liegt, das Ergebnis maßgeblich beeinflussen kann. Hier zum Beispiel hat man auf ein Glücksrad, was manipuliert war, die Zufallszahlen 10 und 65 platziert. Das heißt also, wenn man das Glücksrad gedreht hat, kam immer eine von diesen beiden Zahlen. Und das hat man verbunden mit der Frage, wie viele afrikanische Nationen in der UN sind. Ja. Und je nachdem, also welche Zahl vorher geankert war, also die 10 oder die 65, lag also das geschätzte Ergebnis entweder bei 25% oder bei 45%. Ja. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, das heißt also, diejenigen, die die höhere Zahl präsentiert bekommen haben, haben einen höheren Anteil der Nationen, der afrikanischen Nationen in der UN platziert. Und das, ja, ist auch völlig egal, ob sozusagen eine Zahl an der Stelle sinnvoll ist oder nicht. Es hat Auswirkungen darüber, wie viel wie die Wahrnehmung des Preises letztendlich ist. Ja, oder Harvard-Studenten zum Beispiel hat man mal gebeten, die letzte Nummer ihrer Steuernummer zu sagen, ja, oder sich ins Gedächtnis zu rufen, und hat dann den Preis von beispielsweise Champagner bestimmt. Also haben wir eine Flasche hingestellt und gesagt, wie teuer ist die Flasche? Ja, und je höher die letzte Ziffer der Steuernummer war, desto höher wurde auch der Preis des Getränks eingestuft. Ja, das heißt also, diesen Ankereffekt kannst du dir natürlich auch entsprechend zunutze machen. Ja, und wenn du es dann sogar noch begründest, ja, warum, weshalb, wieso du auf einen bestimmten Preis kommst, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, dass auch der Verkäufer das entsprechend mitgeht. Ja, ich meine, gut, jetzt kannst du nicht irgendwo wenn du zum Geschäft fährst, ein Glücksrad in einem Kofferraum drin haben und sagen, drehen Sie mal dran. Aber Kahnemann hat dafür sogar einen Nobelpreis bekommen. Ja, also insofern ist das halt extrem machtvolles Instrument, was du dir zunutze machen kannst, indem du, und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, die erste Zahl plausibel auf den Tisch legst. Und auch sehr interessant, je krummer die Zahl, desto mehr wird eine entsprechende Plausibilität dahinter vermutet. Ja, das heißt also, oder als Beispiel bei unserem ersten Mehrfamilienhaus-Deal, da haben wir auch natürlich geguckt, haben das durchkalkuliert und so weiter und so fort, ne, und haben auch überlegt, was bieten wir jetzt da für eine Zahl? Ne? Und wir haben uns wirklich eine extrem krumme Zahl ausgesucht und haben sie auch entsprechend begründet, ja, mit entsprechend Fassadenreinigung, und es haben die Kautionen gefehlt und Leerstandsrisiko und so weiter und so fort. Und das hat halt dazu geführt, dass der Verkäufer das schon auch alles gut nachvollziehen konnte, weil der denkt, es ist eine echte Berechnung dahinter, ne? Und diese Plausibilität, die dort entsprechend unterstellt wird, macht dein Angebot an der Stelle glaubwürdig, ja, und sorgt halt dafür, dass dein Anker deiner Kompetenz zuträglich ist. Ja, das heißt also, wenn der das da ausgerechnet hat, dann muss schon irgendwas dahinter stehen. Ja, und insofern kann ich wirklich nur empfehlen, sich im Vorfeld dort eine ganze Menge Gedanken zu machen, auch, ne, wie hoch der Anker ist und wie du ihn entsprechend begründest. Von einfach nur eine Zahl hinklatschen, ja, Kahnemann und andere haben bewiesen, es funktioniert. Es hat also auch einen hohen Impact. Aber wenn du mit Immobilienverkäufern zu tun hast, geh davon aus, dass die auch wissen, wie man sowas berechnen kann. Ja, und das ist halt schon auch plausibel sein muss, was du denen da vor den Latz knallst. Ja, also aktuell zum Beispiel kann man natürlich immer gut auch mit den politischen Rahmenbedingungen argumentieren. Ja, also wenn jemand irgendwo einen Mondpreis haben möchte, dann kann man immer sagen, pass mal auf, ne, wir müssen vielleicht mal gucken wegen der Grundsteuer und so weiter. Ne, wir müssen mal gucken mit einer CO2-Abgabe, wir müssen mal schauen mit einer Solardachpflicht und so. Ne, also das müssen wir alles schon irgendwo als Risikopuffer in unseren Kalkulationen mit drin haben. Unser Preis setzt sich wie folgt zusammen. Ja, das kann natürlich auch ein Verkäufer entsprechend nachvollziehen, weil wie gesagt, es gibt einen sehr guten Grund, warum eine Person verkaufen möchte. Und wenn das zum Beispiel im Bereich des Interesses des Verkaufs liegt, ja, sich die politische Zukunft nicht als Risiko ins Portfolio zu holen oder zu belassen, ja, dann kann das für dich eine sehr, sehr gute Einstiegshürde für die Verhandlungen minimieren. Wir machen nochmal, weil es extrem wichtig ist, an der Stelle einen Schlenker zum Thema Macht, weil dein Gegenüber ja schon auch in einer sehr frühen Phase wahrnimmt, wie wichtig ist es dir überhaupt, dieses Projekt zu bekommen? Ja, ich vergleiche das mal, wenn du mit deinen Kumpels abends in die Disco gehst und alles an dir strahlt aus, dass du schon lange keine Freundin mehr hattest, dann riecht man das. Ja, man riecht diese Unsicherheit, wenn du in die Disco reinkommst wie ein hechelnder Köter, dann brauchst du nicht davon ausgehen, dass du abends jemand mit nach Hause nimmst. Ja, wann kriegst du sozusagen das, was du möchtest? Ja, wenn du Entspannung ausstrahlst, wenn du gelassen bist, ja, und sozusagen derjenige bist, den man erobern sollte. Gut, jetzt bin ich vielleicht nicht unbedingt der beste Dating-Berater, aber dieses Beispiel soll dir mal vor Augen führen, dass das auch in der Immobilienverhandlungsgespräch extrem wichtig ist. Weil wenn dein Gegenüber mitbekommt, dass nur das die Immobilie ist, die du dir rausgesucht hast, dass du keine weiteren Angebote mehr auf dem Tisch hast, dann erhöht das seine Position von Macht. Ja, und Macht ist immer ein Zuschreibungsprozess. Das heißt also, wenn du in einer Situation bist, dann geht alle Macht in so einem Gespräch immer von dir selbst aus. Und wenn du dich hinstellst und sagst irgendwie, oh, kriege ich bitte die Immobilie und ich habe sonst nichts weiter und ich brauche was für meine Altersvorsorge und oh, können Sie nicht, bitte, bitte und so, das wird niemand ernst nehmen. Ja. Das heißt also, achte darauf, dass deine Macht sozusagen nicht von vornherein in einem Gespräch gleich untergraben wird. So, und wie machst du das zum Beispiel? Du kannst deine Verhandlungsposition extrem verbessern, indem du dir im Vorfeld bereits Alternativen suchst. Das heißt also, wenn du zu einem Projekt hinfährst, dann signalisiere schon, dass du noch ein paar mehr Projekte auf dem Tisch hast, beziehungsweise dass jetzt dein Schicksal nicht unbedingt an diesem Projekt hängt. Ja, mach immer deutlich, dass dir das extrem wichtig ist, dass du super gerne die Immobilie hättest, aber ja, signalisiere auch, naja, es gibt schon noch ein paar weitere Optionen. Ne? Also im Verhandlungsbereich zum Beispiel, ja, wenn du neuen Job ja oder eine Gehaltsverhandlung, sagen wir es mal das, vielleicht ein besseres Beispiel, mit deinem Chef aushandelst, ne, dann kann man schon auch mal darauf hinweisen, was denn sonst üblicherweise in der Branche gezahlt wird. Ja, ob das sozusagen jemand in einem anderen Unternehmen in einer ähnlichen Position mehr verdient. Ja, oder die Vergleichstabelle mit Gehältern in deiner Liga sieht so und so aus, ja. Oder du hast die und die Aufgaben in den letzten paar Jahren mehr übernommen, was nicht Teil deines Arbeitsvertrags war. Wie sieht es denn aus mit einer Gehaltserhöhung beispielsweise, ne? Das sind alles so diese Vergleiche, die du mitbringen solltest in eine Verhandlung. In dem Fall halt die Alternativen, die sogenannte Partner, die dazu führen, dass du am Ende des Tages, ja, auch in den Augen des Verkäufers erstmal A, wieder die Kompetenz ausstrahlst und wiederum halt die Hausaufgaben gemacht hast, weil der Verkäufer, der wird ja auch sehen, okay, wenn der Junge hier schon angefangen hat, diese Alternativen zu präsentieren, die haben andere ja auch. Ob andere die dann rausfinden und ihm genauso präsentieren, ist eine andere Nummer, steht auf einem völlig anderen Blatt, aber du bist derjenige gewesen, der mit diesen Alternativen um die Ecke gekommen ist, der sagt, naja, gucken Sie mal, das Gebäude, ne, der will einen ähnlichen Preis haben wie Sie, aber gucken Sie mal, das hat noch Balkone, ja, oder gucken Sie mal, da ist das Dach schon irgendwie ausgebaut, ja, oder das ist nochmal in einer besseren Lage. Das heißt also, komm nicht hin und pack den ganzen Rucksack aus Alternativen aus, ja, die du dir recherchiert hast. Aber es macht in der Vorbereitung für dich, was deine wahrgenommene Kompetenz angeht und was den Sicherheitsfaktor betrifft, den du ausstrahlst, macht das einen fulminanten Unterschied, wenn du mit Alternativen im Gepäck in eine Verhandlung gehst. Weil da sind wir wieder beim Einstiegsthema Freiwilligkeit. Du musst diesen Deal ja nicht machen. Ja, du hast die Wahl. Das alles beruht darauf, dass hier etwas von Wert kreiert wird. Und der Wert dieses Objekts, du hättest es natürlich gerne, das ist mir schon klar, aber daran hängt dein Schicksal nicht, weil du kannst noch diese und jene Alternative aus dem Hut zaubern und kannst es auch noch prüfen. Ja, deswegen such dir immer im Vorfeld von Verhandlungen eine Alternative aus, die du hast. Und wenn du die präsentierst, wird auch dein Gegenüber wahrnehmen, das klingt schon alles sehr plausibel, was der mir hier erzählt, ne? Und wird sehr wahrscheinlich auch bereit sein, dir da ein bisschen mehr entgegenzukommen. Wir schließen die Folge ab, indem wir nochmal ganz kurz über die zwei wichtigen Aspekte Interessen und Positionen sprechen. Eine Position beim Immobilienverkauf ist erstmal ganz klar das Geld, Kaufpreis 1 Million. Das Interesse dahinter ist der wahre Verkaufsgrund. Deswegen frage so viel es geht. Wir zum Beispiel, wir haben dafür entsprechende Skripte vorbereitet, die alle möglichen Verkaufsszenarien, sage ich jetzt mal, erschlagen. Ja, also zig Gründe, die sich im Laufe der letzten Jahre ergeben haben, warum jemand verkauft. Und das bildet sozusagen das wahre Interesse ab. Es gab zum Beispiel sogar mal Fälle, da ging es gar nicht um den Kaufpreis, sondern da ging es nur darum, ein Geschäft möglichst schnell über die Bühne zu kriegen, einfach weil man nicht wollte, dass die Familie davon mitbekommt. Ja, da war zum Beispiel Geschwindigkeit das Interesse. Die Position war natürlich immer noch ein guter Kaufpreis, aber es ging dem Verkäufer eher darum, zügig zum Notar zu gehen, um Fakten zu schaffen. Ja, also finde in dem Gespräch immer raus, was ist denn das wahre Interesse hinter dem Verkaufsgrund. Und das macht einen extrem großen Unterschied beim Thema Verhandeln, weil wenn du die Person bist, erstmal die das rausbekommen hat, das wahre Interesse, und da können dir auch Makler wiederum sehr gut helfen, weil die mit den Verkäufern schon mehrere Gespräche hatten, die kennen häufig das wahre Interesse, den wahren Verkaufsgrund. Und wenn du derjenige bist, der das auflösen kann, ja, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter. Nehmen wir mal an, der Verkäufer will unbedingt eine Million haben, du hast aber nur, keine Ahnung, 875.000 Euro oder sowas dafür eingeplant, mehr kannst du einfach nicht bezahlen. Ja, dann ist deine Position sozusagen dein Vorwand, warum du nur 875.000 Euro bezahlen kannst, einfach der, dass du von der Bank nicht mehr Geld bekommst beispielsweise. Und das sind eben die Positionen. Der Verkäufer will nur will eine Million haben, du kannst aber nur 875.000 Euro bezahlen. Wie kriegst du das sozusagen aufgelöst? Indem du diesen ganzen Vorlaufprozess inklusive Ankern und so weiter präsentierst, indem du sagst, plausibel darstellst, warum, weshalb, wieso die Immobilie nur 875.000 Euro wert ist und so weiter und so fort. Jetzt könnte man aber beispielsweise sagen, okay, das ist alles nachvollziehbar. Du kannst aber trotzdem nicht mehr Eigenkapital einsetzen. Der Käufer ist noch ein bisschen verhandlungsbereit. Wie sieht's denn aus, wenn der Verkäufer die Maklerquotage übernimmt? Ja, auch das ist ja ein probates Mittel, um eine Verhandlung zu führen. Das heißt also, sei nicht so starr in deiner Position, also dem Festhalten am Preis, sondern schau halt immer dahinter, was sozusagen an den Interessen möglich ist. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass der Verkäufer gar nicht unbedingt die Millionen braucht. Vielleicht braucht er ja nur die 875.000, ja, weil der neues Anwesen kaufen will, sich privat nochmal verändern will, vieles halt für eine Kreuzfahrt drauf geht, Weltreise, er seine Kinder noch zum Studium schicken möchte und deswegen will er das verkaufen. Vielleicht braucht er diese 1 Million gar nicht. Aber wenn du dich von vornherein an diesem Preis festbeißt, ja, und versuchst auf Teufel komm raus nur diesen Preis zu verhandeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, deutlich erhöht. Aber wenn du das Interesse dann daraus bekommst, nämlich Kreuzfahrt, Studium der Kinder, privates Anwesen in Frankreich, will der kaufen, was auch immer, dann kannst du darauf ja ganz anders hinwirken, indem er plausibel von dir erfährt, warum, weshalb, wieso nur 875.000 möglich sind, ja. Oder du zum Beispiel sagst, pass auf, ich zahle ihn halt noch ein bisschen mehr als diese 875.000 Euro, ja, aber wir treffen uns bei der Quotage in der Mitte. Oder sie übernehmen noch einen Teil der Grunderwerbsteuer. Haben wir alles schon hinbekommen, ja. Also ein Deal abgewickelt, in dem sogar der Verkäufer die Grunderwerbsteuer übernommen hat, ja. Das sind alles Dinge, die sind verhandelbar. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn du das wahre Interesse hinter einem Geschäft herausbekommst, dann ergeben sich ganz, ganz viele Möglichkeiten in dem Bereich. Ja, die Folge, ich bin da gerade ein bisschen stolz auf mich, ja, weil ich habe das in unter einer Stunde runtergebracht hier und ich bin mir schon im Klaren darüber, dass ich jeden dieser Punkte auch nur anreißen konnte. Ja, ich habe hier ein paar Buzzwords rausgehauen, die du jetzt am besten nochmal ergoogeln solltest, wo du dich nochmal tiefer mit beschäftigst. Wie macht man denn so eine Butner beispielsweise Analyse, ne? Oder wie ankert man richtig? Worauf kommt es da an? Wie gehe ich das ganze Thema Kompetenz und so weiter noch an? Ja, wie erhöhe ich meine Macht in der Verhandlung, beziehungsweise wie unterschlage ich sie nicht? Ja, was hat das mit der Gestaltpsychologie zu tun? Wie kann ich hohe Erwartungen sinnvoll wecken und untermauern? Wir haben das ganze Thema gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, Halo-Effekt, Status, Framing, nonverbale Kommunikation und so weiter. Das haben wir gar nicht alles behandeln können. Das habe ich hier alles weggelassen. Und das tut mir wirklich auch total leid, aber ansonsten würde dieser Podcast hier Stunden dauern und das geht nicht. Also insofern habe ich hier nur ein paar Sachen anreißen können, die aus meiner Sicht die wichtigsten sind, wenn es zum Thema Verhandeln kommt, ja, bei Ankaufsprüfung von Projekten und so weiter und so fort. Also insofern, schau dir diese ganzen Sachen nochmal an, arbeite diesen Podcast nochmal durch. Ich habe ganz, ganz viele Punkte genannt, die du jetzt nochmal vertiefend behandeln kannst. Und jetzt kommt im Prinzip einer der wichtigsten Tipps innerhalb dieser Folge. Und zwar fällt mir dieses ganze Wissen ja auch nicht einfach vom Himmel in den Kopf rein, sondern auch ich habe mich intensiv mit der ganzen Thematik beschäftigt. Ich habe viele von einem Studium der Psychologie beispielsweise gehabt, aber es gibt jemanden, der sich, wie ich finde, kein anderer mit dem Thema Verhandeln auseinandergesetzt hat. Und das ist der Professor Dr. Jack Nasher. Und deswegen an der Stelle wirklich die ganz klare Buchempfehlung. Alles, was ich hier und heute gesagt habe, basiert im Wesentlichen auf den Zusammenfassungen von Jack Nasher. Guckt euch die YouTube-Videos von ihm an. Der hat viel bei Gedankentanken gemacht. Der hat 2-3 Bücher veröffentlicht zum Thema Verhandeln, Lügen entlarven und so weiter. Der wird auch heute häufig noch zu komplexeren Verhandlungsszenarien hinzugezogen. Der hat ein eigenes Verhandlungsinstitut, wo du für doch schon einen ordentlichen Betrag halt auch dich weiterbilden kannst, ne? Aber guck dir erstmal sein Buch Überzeugt an oder Deal. Diese beiden Bücher sind eine Top-Empfehlung. Also Überzeugt ist das eine und Deal ist das andere. Das, was ich heute hier sozusagen mal versucht habe zusammenzufassen, sind ja, die Essenzen sozusagen aus seinen Büchern zusammengefasst in wenigen Punkten. Es gibt noch, wie gesagt, viel, viel mehr. Aber wenn du diese Sachen beherzigst und dich sozusagen weitergehend halt mit den, ja, mit den Ausführungen, mit den Werken von ihm beschäftigst, dann bist du, was das Thema Verhandeln aufgeht, auf einem ganz anderen Level unterwegs. Und der allerwichtigste Punkt ist, selbst wenn du beispielsweise introvertiert bist oder verbal noch nicht so gut, wenn du denkst, dass es also man wird als Verhandler geboren und so weiter, das ist alles Quatsch, das kannst du alles lernen. Und das ist die Quintessenz dieser Folge. Beschäftige dich mit dem Thema Verhandeln. Du kannst es lernen. Jeder kann es lernen. Du kannst im Prinzip jemand sein, der Wert erschafft in einer Verhandlung, der das Harvard-Konzept sozusagen halt entsprechend umsetzt und darüber halt in den Augen des Verkäufers ja eine attraktive Persönlichkeit wird, ja, mit der er gern zusammenarbeitet, wo der Verkäufer auch ein gutes Gefühl hat, dir was zu verkaufen. Und genau darum geht es letztendlich. Also beschäftige dich mit diesen Dingen und mach sozusagen aus dir und deinen Anliegen einen deutlich besseren Verhandler. Mehr denn je, nicht nur zuhören, umsetzen. Arbeite alles nach, was du gelernt hast in dieser Folge. Besorg dir die Bücher, lies die durch, beschäftige dich mit dem Thema Verhandeln. Es wird dir nicht nur beim Thema Immobilienkauf helfen, sondern auch, was gibt's heute Abend zu essen, wo fahren wir den nächsten Urlaub hin und so weiter und so fort. Das ist ein extrem wichtiges Thema, was sich in deinen Alltag sehr, sehr wertvoll integrieren lässt. Und in diesem Sinne, ja, hör dir das alles nochmal an, beschäftige dich damit, setz um und ja, hab an dieser Stelle, es war eine Menge Kost, ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Mir hat die Folge mega viel Spaß gemacht. Mein Zettel konnte ich zu großen Teilen hier abarbeiten. Auch ich werde immer weiter mich mit dem Thema Verhandeln beschäftigen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich sogar nochmal in so ein Verhandlungstraining vom Jack Nasher gehe, einfach weil ich das super cool finde, mich mit dem Themen, mit den Themen weiter auseinanderzusetzen und dort halt einfach, ja, mich auch immer weiter zu verbessern und dieses ganze Wissen auch ins Team reinzutragen. Das macht mir irre viel Spaß. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir mindestens genauso viel gebracht wie mir. Ja, und an dieser Stelle wünsche ich dir wie immer eine schöne Restwoche. Nicht nur zuhören, umsetzen, bleib gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge in der kommenden Woche. Bis dann, alles Gute. Ciao.